Bevor es Live-Biss gab, da war Leere, da war nichts. Und dann entstand Live-Biss aus dem Nichts heraus und es wurde zu dem, was es ist, in dem nichts getan wurde. Oder so ähnlich. Tatsächlich ist Live-Biss, falls ihr das nicht genau wisst, genau genommen eine Tochtergemeinde von Feuerbach. Und aus dieser Gemeinde sind wiederum mit Sicherheit Leute weggegangen in andere Gemeinden und haben dort tatsächlich weiter Gott gedient. Also Live-Biss ist tatsächlich nicht das Zentrum der Gottesanbetung. Es ist auch nicht das eine Ding und das andere ist nebensächlich oder nicht ganz so schön. Live-Biss ist eine Gemeinde von vielen, vielen, vielen Gemeinden. Und die Christenheit, die Kinder Gottes, gibt es schon lange. Und wenn Live-Biss irgendwann nicht mehr existiert, aus welchen Gründen auch immer, das Reich Gottes wird weiter gebaut. Das bedeutet ganz sicher nicht, dass Live-Biss nicht gebraucht wird hier in Gerlingen. Das bedeutet auch nicht, dass wir sagen, ach, passt schon. Wir können jetzt einfach hingehen und Live-Biss einstampfen. Aber das bedeutet, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir weder alleine sind, noch dass Gott uns braucht, noch dass mit uns die Geschichte begonnen hat und dass die Geschichte auch mit uns nicht enden wird, sondern Gott schreibt seine Geschichte mit uns und vor uns und nach uns. Und tatsächlich bauen wir aufeinander auf. Also das, was ich weiß und kenne, ist nicht einfach nur etwas, was ich mir angeeignet habe und aus meiner eigenen Kraft mir erarbeitet habe. Vieles der Dinge, die ich weiß und tue, die habe ich gelernt von anderen. Wir stehen auf den Schultern anderer Christen und das ist wunderbar. Und letztendlich steht jeder Christ in Gottes Hand und er ist der eigentliche Garant für all diese Dinge. Und das Buch Nehemia zeigt auch wieder etwas ganz, ganz Besonderes. Wir sind im Kapitel 12 angekommen. Das heißt, wir sind fast am Ende. Und ich möchte uns einfach nochmal kurz erinnern, was wir eigentlich schon alles haben und wie deutlich das eigentlich im Nehemia-Buch wird, dass tatsächlich das eine Wahrheit ist. Es beginnt nicht mit uns und es endet nicht mit uns. Aber all das führt zum selben Ziel. Mal sehen, ob es funktioniert. So, wir haben uns mit Nehemia beschäftigt und in den ersten 6 Kapiteln, da haben wir im Großen und Ganzen gesehen, dass die Mauern der Stadt wieder aufgebaut werden. Wir haben uns angeschaut, warum das gemacht wird, warum das nötig ist, aber letztendlich ist das Kapitel 1 bis 6 mit verschiedensten Facetten, mit verschiedensten Einblicken und mit verschiedensten Schwerpunkten, aber die Mauer wird gebaut, die Stadt wird gebaut. Und in Kapitel 7, das war unser Scharnierkapitel, das heißt, das verbindet die ersten 6 Kapitel und die letzten 6 Kapitel dieses Buches. Da haben wir uns angeschaut, da geht es nochmal darum, Stadt, Volk und Tempel. Immer wieder dieser Kreis. Das heißt, dort wird eigentlich gezeigt, wie wichtig das alles ist. Und da sind sehr, sehr viele Namen. Also im Buch sind allgemein viele Namen. Und in Kapitel 7 sind auch unheimlich viele Namen. Und das wird verbunden und wichtig wird, all das, was da gebaut wird, hat etwas mit der Identität des Volkes zu tun. Und die Identität ist nicht die Stadt. Es ist nicht mal nur der Tempel, sondern es ist der Tempel, weil es die Gegenwart Gottes ist. Und die Identität, die dort gebildet wird, die hat nicht einfach nur damit zu tun, dass sie Volk Israel sind, sondern dass sie das Volk Gottes sind. Das ist ihre Identität letztendlich. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Äußere, diese Mauern, die sind nötig, damit innen das Leben gestaltet wird. Und dort haben wir in den Kapiteln 8 bis 10 erlebt, wie dieses Äußere nun nach innen getragen wird und geistliche Erneuerung stattfindet. Die Menschen feiern Gottesdienst, sie sind nun in Sicherheit und auf einmal bekennen sie, dass sie gesündigt haben. Sie tun Buße, sie wenden sich Gott zu und erleben geistliche Erneuerung. Und zwar nicht von oben herab, wo die Priester sagen, was das Volk tun soll, sondern eigentlich von unten herab, dass das Volk sagt, wir wollen das Wort Gottes hören. Und sie lassen sich stundenlang das Wort Gottes vorlesen und es macht etwas mit ihnen. Das heißt, wir sehen, dass Gottes Wort innere Haltung verändert, dass Gottes Wort unser Denken verändert und letztendlich ganze Massen verändert. Und letztes Mal, da haben wir uns Kapitel 11 angeschaut und haben festgehalten, dass all diese Erneuerung, die dort geschieht, in Kapitel 8 und 10 besonders, praktisch werden muss. Und da haben wir erlebt, wie sie banalste Dinge tun. Zum Beispiel, dass sie ordnen, wer soll in Israel leben, also Entschuldigung, wer soll in Jerusalem leben, wer soll im Umfeld und im Umland leben, wer soll dienen und wie soll das Ganze geschehen, dass all das, was sie schon erneuert haben, und zwar innerlich, auch bewahrt werden kann. Und dazu braucht es eine gewisse Ordnung. Die Priester können nicht ihren Dienst tun, wenn das Umland als Beispiel nicht den Beitrag leistet, der nötig ist. Also alle sind notwendig, um diese Erneuerung zu erhalten und dort darin zu wachsen. Und nun kommen wir zu unserem eigentlichen Kapitel 12. Hier wird ganz, ganz spezifisch Gott geehrt. Auch wenn du vielleicht liest und erstmal denkst, es geht schon wieder um Namen und um die Mauer, aber es ist nicht das eigentlich. Das wollen wir uns heute anschauen und ich möchte mit uns nicht das ganze Kapitel lesen. Ich werde einige Verse lesen und einen größeren Ausschnitt ab Vers 27. Ich beginne bei 12, Vers 1. Dies sind die Priester und Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Shelatias und mit Jeschuach heraufgezogen waren. Seraja, Jeremia, Esra und viele, viele, viele andere. Und Vers 8. Und die Leviten, Jeschuach, Benuja, Kadmiel, Serbaja, Juda und Matanja und viele, 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 viele andere. Es sind hier unheimlich viele Namen. Und tatsächlich sind hier alleine von den Hohepriestern, es gab ja immer nur einen, schon 6 Generationen aufgezählt. Also es ist eine wirklich lange, lange Liste, die über eine große Generation, über große Zeit und Generation hinaus blickt. Also es sind nicht nur die, die jetzt dort sind. Es ist ein Rückblick und es ist auch eine Vorschau und es ist auch eine Gegenwart. Und das sind Priester, die die Opfer bringen müssen. Es sind Leviten, die viele Dinge am Zelt tun, am Tempel tun und unter anderem auch singen und lobpreisen. Es sind Torwächter, es sind Männer, die dort an diesem Tempel dienen und arbeiten, an diesem Ort, wo Gott gepriesen wird. Und dann lese ich ab Vers 27. Die Mauer, die schon gebaut ist, die eigentlich in Kapitel 7 schon beendet wurde, wird hier eingeweiht. Und da lesen wir, bei der Einweihung der Mauern Jerusalems aber suchte man die Leviten an allen Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen konnte, mit Lobliedern und Gesängen, mit Zimbeln, Harfen und Lauten. Und die Söhne der Sänger versammelten sich aus der ganzen Umgebung von Jerusalem und aus den Dörfern der Neophatiter und auch von Bet-Gilgal und von den Landgütern von Geba und Asamswet. Denn Sänger hatten sich Dörfer gebaut um Jerusalem her. Und die Priester und Leviten reinigten sich. Sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauern. Und ich ließ die Fürsten von Juda auf die Mauer steigen und setzte 2 große Dankchöre ein und veranstaltete einen Umzug. Der eine Dankchor zog nach rechts über die Mauer zum Misttor hin. Und hinter ihnen her ging Hosea mit der einen Hälfte der Fürsten von Juda. dazu ganz viele andere. Und auf der anderen Seite der Mauer, der zweite Chor. Und jetzt stellt euch mal vor, was das für ein Bild gewesen sein muss. Also er teilt das, die Leviten, er teilt das Volk auf. Auf der einen Seite geht Esra, auf der anderen Nehemia, und sie gehen um die ganze Stadtmauer oben her und treffen sich dann an einem ganz bestimmten wichtigen Ort. Und das ist der Tempel. Und das muss sich angehört haben, fast wie der Himmel auf Erden. Ja, mit Gesang, mit Lauten und Zahlen, mit all diesen Instrumenten, das muss wirklich herrlich gewesen sein. Und so gehen sie und treffen sich dann beim Tempel. Und ab Vers 43: Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet, und auch die Frauen und Kinder freuten sich, und man hörte die Freude in Jerusalem weit hin. Das ist Gottesdienst, wie er fröhlicher nicht sein kann. Und ab Vers 44, da haben wir einen kleinen Umbruch, da hört die Feier eigentlich auf und er beginnt wieder davon zu sprechen, wie sie beginnen zu ordnen, wie der Tempeldienst geschehen kann. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlich Abgaben und die Priester und Leviten sammelten sollten und so weiter. Das heißt, hier beginnt er wieder ganz, ganz sachlich davon zu sprechen, was alles nötig ist, damit solche Feiern stattfinden können und damit Gottesdienst gefeiert werden kann. Das ist unser Kapitel 12, und ich habe es bis jetzt so gehalten, dass ich zu jedem Kapitel, komme was wolle, eine Predigt gehalten habe. Aber Kapitel 12 lässt das nicht zu. Deswegen halte ich zu Kapitel 12 zwei Predigten. Heute eine, die wird eher die Struktur und das Ganze, den Hauptgedanken darstellen. Und die zweite Predigt zu diesem Text, da wollen wir uns eher darauf fokussieren, wie diese Feier und dieser Gottesdienst und dieser Gesang gestaltet wird und was der Zweck dieser ganzen Dinge ist. Also, was wir uns heute anschauen wollen, ist, oh, das habe ich mit euch noch gar nicht angeschaut, also der Weg von diesen Kapiteln ist von außen nach innen zum Leben hin, und letztendlich ist der Zweck des ganzen Buches Anbetung. Und heute ist das Thema das Ziel aller Erneuerung. Das Überthema ist Leben ordnen, Gott ehren. Also das Ziel aller Erneuerung wird in Kapitel 12 sichtbar. Es hat nämlich einen Zweck und ein Ziel, und es ist nicht Selbstzweck. Das wollen wir uns anschauen. Mein erster Punkt ist: Gottes Werk hat Kontinuität. Ein schwieriges Wort. Gottes Werk hat Geschichte. Gottes Werk hat Bestand. Gottes Werk schreibt und beginnt in der Vergangenheit, kommt in die Gegenwart und reicht in die Zukunft. Und das sind unsere Verse bis 26. Und wir haben gesehen, es sind Priester und Leviten, das heißt, die sind wichtig für diesen Gottesdienst. Und all die Namen, die dort benannt wird, kennt ihr alle bestimmt, gell? Jeden einzelnen Namen, den ich dort gelesen habe, wusstet ihr so, ah ja, das ist ja dieser eine da, ihr wisst schon, gell? Nee, eigentlich nicht. Das sind ganz viele Namen, die habe ich noch nie gehört. Oder ich habe sie vielleicht schon mal gehört und schon längst wieder vergessen, weil diese Namen sagen mir überhaupt nichts. Ich freue mich, dass ich weiß, dass es die Leviten und die Priester sind. Und da müsste ich an euch Mütter denken. Liebe Mütter, diese Predigt ist nicht für euch in erster Linie gedacht, aber es ist sehr, sehr faszinierend, wenn wir das uns anschauen, all diese Namen, die dort genannt werden, die wir alle gar nicht kennen, die drücken etwas ganz, ganz Besonderes aus. Das sind ganze Familien, die sich Gott widmen, die sich Gott weihen und nicht auf der Bühne irgendwo stehen unbedingt, nicht unbedingt sichtbar sind. Das sind unter Umständen Leute, die einfach nur Feuerholz sammeln, damit Opfer gebracht werden kann. Es sind Namen, die, wenn sie nicht hier gestanden hätten, niemand jemals dran gedacht hätte. Das sind Menschen, die man manchmal sogar für selbstverständlich gehalten hat. So selbstverständlich, dass in Kapitel 13 man sie sogar teilweise vergisst. Eigentlich nicht schön und nicht gut. Und dennoch, gerade die nennt Gott hier, um etwas zu zeigen, dass sein Werk davon lebt. Und Mütter sind auch manchmal solche Namen. Man erinnert sich oft nicht an die Mütter. Manchmal, wenn man eine Biografie liest, dann kann man das manchmal mal nachlesen, aber generell ist es nicht so, dass alle sagen, ja, also meine Mutter, die war eigentlich diejenige, die das alles gemacht hat. Sie sind oft im Verborgenen. Aber was hier gezeigt wird, ist, das, was hier beschrieben wird, all die Namen, ist etwas Langfristiges. Da investiert sich jemand in das Reich Gottes und es trägt bis in die Zeit hinein, wo sie gar nicht mehr da sind. Wenn man sich nicht mal an sie erinnert, über Generationen hinweg. Und eigentlich sagt die Bibel, dass das die, nicht nur die Aufgabe, sondern das Privileg der Mutter ist. Dass sie eigentlich durch das Prägen der Kinder genau das tut. Sie prägt die kommende Generation und eigentlich unter Umständen sogar viele, viele weitere Generationen. Und man erinnert sich vielleicht gar nicht mehr daran, was alles die Mutter dort geleistet und getan hat, wo sie Mauern aufbaut, Sicherheit schafft, wo sie den Kindern Werte mitgibt, wo sie die Kinder letztendlich so weit prägt, dass diese Kinder im Reich Gottes wirken und über sie hinausgehen. Und das ist letztendlich etwas, was wir immer wieder neu denken müssen und uns neu erinnern müssen. Das ist ein großer Dienst und ein großes Werk, was die Mütter dort eigentlich tun. Und deswegen ist es umso trauriger, dass unsere Gesellschaft das nicht nur immer mehr vergisst, sondern eigentlich negieren will und wegreden will. Also liebe Mamis und liebe Mütter, ihr habt eine unglaublich wichtige Aufgabe vom Wort Gottes her. Und diese Aufgabe ist weitreichender als so mancher Prediger, der Unmengen vielleicht an Christen oder an Menschen bekehrt hat durch seine Predigten, aber wir wissen oft nicht, wie weitreichend diese Mütter und ihre Aufgaben sind. Also vielen, vielen Dank an euch, auch wenn wir uns vielleicht nicht einmal an eure Namen irgendwann erinnern werden, weil ihr nicht meine Mutter seid. Ihr bleibt bei Gott in Erinnerung. Und so schreibt Gott eben nicht nur mit euch, sondern auch mit diesen Priestern und mit den Leviten Geschichte. Und zwar nicht irgendeine Geschichte, sondern seine Heilsgeschichte. Denn all diese Priester und Leviten sind nötig für den Gottesdienst und letztendlich nötig, damit wir verstehen, warum wir überhaupt Jesus brauchen. Denn er ist unser Hohepriester. Also all diese Generation von Hohepriestern, sie führen etwas weiter, was in Jesus Christus sich auflöst, denn er ist der letzte Hohepriester, der erfüllt, was all diese Priester nicht können. Heilsgeschichte schreibt hier Gott. Das heißt, diese Generationen gehen sogar zurück bis David. Wir können hier an einer Stelle lesen, dass die Ordnung, die sie hier wieder neu einführen, die ist nicht neu, sondern David, der König David, hat die Leviten geordnet, hat die Gesänge geordnet, so dass das stattfinden kann. Hier ist einfach nochmal die Erinnerung daran, wie David es tut, und sie stellen es auf diese Art wieder her. Das heißt, hier sehen wir, dass Gottesdienst zentral bleibt. Gottes Werk überdauert selbst eine 70-jährige Gefangenschaft. Gottes Werk überdauert ein Volk, das über Jahrhunderte nicht treu war. Gottes Werk überdauert, dass ein Volk über Jahrhunderte Götzendienst betrieben hat. Das zeigt Gottes Treue. Das zeigt Gottes Allmacht und Kraft, dass er ein törichtes Volk, ein Volk, das nicht möchte, in die Buße führt. Es heißt in Hosea zum Beispiel, dass er zu seinem Volk sagt, ich werde euch an einen Punkt führen, wo ihr wahre und echte Buße tut. Wisst ihr, dass Nehemia die Erfüllung dessen ist? Denn hier tut das Volk wahre und echte Buße. Und das ist die Treue, die auch Gott auch dir und mir erweisen möchte. selbst wenn wir manchmal untreu sind, selbst wenn wir manchmal weglaufen oder weglaufen wollen, Gott geht uns nach. Er ist unser liebender Vater und er ist treu und er wird uns zurück an sein Herz und zurück in die Buße führen und wird uns erneuern und wird uns die Kraft geben, für sein Werk zu arbeiten. Das ist wirklich herrlich eigentlich, was wir hier erleben. Und was wir daraus lernen können, ist wahrscheinlich sehr vielfältig. Was ich für mich festgehalten habe, erstmal festzuhalten, Gott will uns gebrauchen. Ich stehe in seiner Heilsgeschichte. Ich darf Teil dessen sein, auch wenn er mich eigentlich nicht braucht. Das ist Gnade. Ganz wichtig ist, vor mir waren Leute da und nach mir werden Leute kommen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn Gott schreibt seine Geschichte, er führt es zur Vollendung, unabhängig von mir und dir. Und so darf ich erleben und hoffen, dass in meinen Kindern zum Beispiel, indem ich sie präge, Gott auch dort wirkt, weil ich meine Kinder in Gottes Furcht erziehe. Das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, dass wir in diesem Schreiben der Heilsgeschichte von Gott gebraucht werden, damit das weitergehen kann. Das heißt, wir bauen nicht unser Reich. Wir bauen nicht Lifebase. Wir bauen auch keine anderen Ortsgemeinden, zumindest nicht als Selbstzweck, sondern zum Dienst am Werk Christi. All das geschieht durch seine Kraft, damit das Reich Gottes gebaut wird. Das heißt, du darfst Reich Gottes bauen. Mit all dem, was du kannst, mit all dem, was du bist und mit all dem, was du tust für den Herrn. Egal, ob es was Großes in unseren menschlichen Augen ist oder was Kleines. Wir bewerten es. Gott wertet es nicht. Gott wertet die Treue des Dienstes, nicht die Größe in unseren Augen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns alle. Und so kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Das sind die Verse 27 bis 43. Gottes Werk führt zur Freude. Der Mauerbau, die Erneuerung durch das Wort Gottes und letztendlich die Einweihung der Mauer führt die Menschen die Freude hinein, weil sie Gottes Werk an sich selbst erleben. Sie sehen, wie Gott wirkt. Sie haben gesehen, wie Gott sie bewahrt vor Feinden, vor sich selbst, sie erneuert und all das führt in die Freude hinein. Die Mauer wird eingeweiht. Warum? Weil bei all der Arbeit es nicht Menschenwerk ist, sondern das, was Gott mit ihnen und an ihnen getan hat, wird jetzt auch ihm zurückgegeben. Also etwas weihen bedeutet, es Gott zurückzugeben. Es ist Gottes Mauer. Und die Psalmisten beschreiben das auch eigentlich. Die wahre eigentliche Mauer ist sogar Gott selbst. Um zu bewahren, braucht Gott nicht diese Mauern. Aber sie stehen als Sinnbild für Bewahrung und Schutz, einen Raum, den Gott schafft, und darin darfst du sicher leben und vor allen Dingen da darfst du dienen und dich von Gott gebrauchen lassen. Und das Wunderbare ist hier, die Mauer wird mit Lobpreis eingeweiht. Sie singen und lobpreisen Gott, denn sie wissen, Gott hat es getan. Und das Wunderbare von diesem Bild, wo zwei Chöre losgehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und sich dann treffen. Der eine ist Esra, das ist das Buch, das davor steht, und der andere ist Nehemia. Und Esra hat das Volk Gottes erneuert durch das Wort Gottes. Es heißt in Esra, dass er selbst das Wort studierte, dass er danach lebte und dass er andere lehrte. Das heißt, er steht für die Erneuerung durch das Wort Gottes. Nehemia steht für die Erneuerung des scheinbar Äußerlichen, der Mauer selbst. Esra steht für den Tempel, Nehemia für die Stadt. Beides brauchst du, um Gott zu dienen. Esra steht für das Wort Gottes, Nehemia für den praktischen Dienst. Und beides brauchen wir, um Gott etwas zu weihen. Beides brauchen wir, um Gott zu dienen. Wir können uns im Aktionismus verlieren, wir können Projekte machen, wir können Straßenfeste veranstalten, wir können was weiß ich machen. Aber wenn das nicht auf dem Wort Gottes gegründet ist, wenn es nicht auf dem gegründet ist, was Gott möchte, wenn es nicht zum Ziel dessen dient, was Gott uns offenbart, dann sind es vielleicht wunderbare Projekte, aber sie haben keinen Zweck, zumindest keinen, der Gott gefällig ist. Und gleichzeitig, wir können am Wort Gottes festhalten. Wir können Bibelstunden veranstalten. Wir können ganz genau schauen, was die Wahrheit ist und uns daran festklammern und sagen, davon rücken wir nicht ab. Und das ist gut. Aber wenn wir dabei stehen bleiben und dass dieses Wort, das wir lesen und hören und lehren, nicht lebendig wird, wir also nicht ins Tun kommen, dann auch das wiederum. Schön, dass wir die Wahrheit kennen, aber wenn die Wahrheit nicht lebendig wird, dann würde ich sagen, ist diese Wahrheit ein Lippenbekenntnis oder etwas, was wir erkannt haben, also rein wissenstechnisch, aber wenn es nicht ins Leben hineingetragen wird, dann tun wir nicht, was Gott sagt. Dann sind wir Hörer des Wortes, wie die Bibel so schön sagt, wie Jakobus so schön sagt, aber nicht Täter. Das heißt, beides muss zusammenkommen, deswegen Esra und Nehemia, und dann ist es wirklich etwas Gottgeweihtes. Dann kann es wirklich auch zu etwas Herrlichem und Guten werden, das Gott nutzt. Deswegen lasst uns wirklich nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Wirklich fest im Wort sein, lesen, kennen, studieren und gleichzeitig, was wir erkannt haben, dann auch tatsächlich tun. Das ist das, was das Volk hier eigentlich tut, was Nehemia uns zeigt. Sie hören das Wort, sie erkennen und sie legen los. Sie tun erst Buße, dann gehen sie hin und stellen all die Ordnungen auf, damit ja das, was Gott möchte, auch bewahrt wird. Damit ja das, was Gott möchte, auch geschieht. Und vor allem, dass dieser Lobpreis und diese Ehre, die sie Gott geben, überall hörbar und auch sichtbar wird. Das ist unsere Aufgabe letztendlich als Lifebase, als eigentlich für jede Ortsgemeinde, in der Wahrheit zu bleiben und die Wahrheit zu tun, so dass nach außen hin gehört und gesehen werden kann, wie Gott handelt und diese Freude zu erleben. Also sie wird sichtbar und hörbar. Das heißt, wir Christen, wir brauchen nicht traurig durch die Welt zu gehen. Wir brauchen nicht so zu tun, als wäre Christsein ein hartes Los, so dass wir all die Freude ablegen, sobald wir Christ werden. Manchmal erscheint es so, dass die Welt es sich so vorstellt, und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, warum sie sich so vorstellen, weil manchmal erleben wir Christen das so. Wir tun so, als würde all die Freude dann vorbei sein. Aber eigentlich lesen wir hier, dass die Freude durch die Erkenntnis, dass wir Kinder Gottes sind, durch die Umkehr von unseren falschen Werken zu Gott hin, zu wahrer Freude führt, die jeder hören und sehen kann, die im Lobpreis sichtbar wird, die im Singen sichtbar wird, aber auch eben im Leben, in praktischen Dingen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Die Freude muss hörbar und sichtbar sein. Und es geht nicht um das Gefühl, es geht nicht unbedingt, dass wir sonntags mit dem Lächeln und dann so durch die Welt laufen. Ja, sie darf sonntags sichtbar werden und sie muss während der Woche sichtbar werden. So werden wir diesen Lobpreis, die wahre Anbetung in die Welt tragen. Sonntags ist es gut, montags ist es wichtiger. Also die ganze Stadt wird vom Lob erfüllt. Manchmal singen wir und die Fenster sind geschlossen und niemand beschwert sich hier drum. Aber wenn die Tamilen hier singen, dann beschweren sich schon mal die Nachbarn. Die singen lauter. Es geht jetzt nicht darum, lauter zu singen, aber der Gedanke ist schon wertvoll, dass wir darüber nachdenken. Was haben wir für einen Mehrwert? Was haben wir für eine Ausrichtung in Gerlingen? Also wie sehen uns die Menschen in Gerlingen? Also es geht nicht darum, störend zu singen. Es geht aber wirklich darum, haben wir Einfluss hier in Gerling oder nicht? Und zwar geistlichen Einfluss, nicht politischen, nicht Machteinfluss, sondern sind da Menschen, die wirklich erleben, dass hier Gott geehrt wird und dass es tatsächlich auch einen Mehrwert in der Gesellschaft hat. Das ist unsere Aufgabe oder Teil unserer Aufgabe, sagen wir mal so. Das heißt, hier wird sichtbar, Gottes Gegenwart steht im Mittelpunkt. Also sie treffen sich beim Tempel, da wo Gnade ist, da wo Gott gefeiert wird, da wo die Gegenwart Gottes sein sollte. Da ist Mittelpunkt. Das heißt, die Mauer ist nur ein Symbol für den Schutz und für den Raum, wo sie leben dürfen. Der Tempel ist die eigentliche Mitte, aber ohne Gott hat der Tempel keinen Zweck. Das Volk hat eigentlich etwas ganz Faszinierendes gelernt vor der Gefangennahme. Sie haben gesagt, wir haben den Tempel. Uns kann nichts passieren. Und dann verlässt Gott den Tempel, verlässt die Stadt, geht weg und der Tempel wird zerstört. Und die Identität des Volkes wird zerstört. Sie sind dann in der Gefangenschaft. Und was erleben Sie? Sie sagen, all das, worauf wir uns verlassen haben, ist fort. Aber das Faszinierende ist, Gott sagt, ja, ja, genau. Der Tempel war nicht das Eigentliche. Ich war derjenige, auf den ihr euch hättet verlassen sollen. Und ich bleibe nicht im Tempel, ich bin auch bei euch in dieser Gefangenschaft. Und ich führe euch auch wieder hin zurück. Das heißt, der Tempel ist nicht dieses Gebäude an sich, ist nicht das Eigentliche, sondern das Der wahre Zweck, die wahre Mitte ist Gott selbst. Das heißt auch für uns, all das, was wir tun, all das, was wir sind und meinetwegen auch dieses Gebäude und diese Gemeinde ist nicht das Eigentliche, es ist nicht die Mitte, sondern es ist Gott selbst, der in uns wohnt, der die Mitte ist. Und die Anbetung, die wir tun, ist die Mitte all unseres Dienstes. Alles, was wir tun, ist zu seiner Ehre, ist für ihn zur Anbetung. Wir freuen uns, meistens. Wir freuen uns, wenn etwas gelingt, ja, das ist auch gut so. Wir freuen uns, wenn die Gemeinde wächst, sowohl an Quantität als auch an Qualität. Wir freuen uns an Menschen, wir freuen uns an Projekten. All diese Dinge sind gut und wichtig und wir dürfen uns daran erfreuen. Aber ich glaube, Nehemia stellt hier eine wichtige Frage eigentlich zwischen den Zeilen und zwar, führt uns all diese Freude, all das Tun, woran wir uns erfreuen, führt sie uns wirklich in die Nähe von Gott? Führt die uns wirklich in die Gegenwart Gottes? Oder drehen wir uns eigentlich um uns selbst, um unsere Projekte und verlieren uns in so einem christlichen Aktionismus, der schön aussieht, aber nicht zu Gott führt? Denn wenn er uns nicht zu Gott führt, uns nicht in die Gegenwart Gottes führt, warum sollte er dann andere, denen wir eigentlich Gott nahe bringen wollen, in seine Gegenwart führen? Wenn er uns nicht hinführt, dann führt das auch nicht die anderen. Zum Glück kann Gott sogar durch Steine sprechen. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig für uns darüber nachzudenken, warum wir tun, was wir tun und was der Selbstzweck ist. Es soll in die Gegenwart Gottes führen, jeden Einzelnen von uns. Denn Gottes Werk ist sein eigenes Werk. Er selbst ist der Zweck. Es geht um seine Ehre und all das, was er tut und all das, was unsere Aufgabe ist, ist letztendlich, um ihn zu verherrlichen, weil er Gott ist und ihm alle Ehre gebührt. Und das heißt, hier schafft er die Stadt, er hat vorher den Tempel wieder auferrichtet. Warum? Damit er geehrt wird. In all ihrem Sein und in all ihrem Tun. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Gottes Werk soll auch Bestand haben. Es reicht nicht aus, dass wir eine Erweckung, eine Erneuerung haben. Und das ist gut und wunderbar und schön. Denn sonst wäre Deutschland nicht da, wo es jetzt ist. Deutschland hat immer wieder Erweckungen erlebt. Es gab immer wieder Zeiten, wo Gott Menschen auch sogar in der Führungsebene, auch in der politischen Ebene, immer wieder erweckt hat, die denen wichtig wurde, Gott nachzufolgen. Und ich glaube, vieles, was wir erlebt haben und was wir leben, ist die Gnade durch diese Erweckung. Und das, was jetzt in Deutschland geschieht, dieses immer mehr von Gott abwenden, das Gottlose, das ist eigentlich sehr, sehr schlimm. Und das hat auch damit zu tun, dass bestimmte Dinge nicht bewahrt werden, dass wir uns davon abrücken. Und so lesen wir in Kapitel 12, dass sie bestimmte Dinge tun, die erstmal wieder nach Aktionismus aussehen, nach Machen und Tun. Aber hier wird uns beigebracht, dass das wichtig ist, damit die Freude bleibt, damit der Gottesdienst bleibt und damit die Anbetung bleibt. Dafür müssen wir oder haben wir eine Verantwortung. So gilt es auch uns. Das heißt, das Kapitel endet schon wieder mit Ordnung, mit Verantwortung, die Gott bestimmten Leuten übergibt, aber sie müssen sie auch tun. Gott hat dir, jedem Einzelnen von uns, bestimmte Verantwortung übergeben und bestimmte Dinge nur dir, zumindest hier in dieser Ortsgemeinde. Jedem etwas anderes. Und darin gilt es, treu zu sein, unabhängig, was andere tun, unabhängig, was die Aufgabe anderer sind, unabhängig, welchen Wert wir diesen Dingen beimessen. Denn es ist eigentlich nicht unsere Sache, es ist nicht ich oder jemand anderes, der diesen Dingen Wert gibt oder es entwertet. Auch wenn wir das oft versuchen oder tun, Gott ist derjenige, der diesen Dingen Wert gibt. Und bei ihm sind die kleinen Dinge genauso wertvoll wie die großen. Auf die Treue kommt es an. Und so lesen wir, dass die Versorgung der Priester und der Leviten geregelt wird, so dass sie auch wirklich sich fokussieren können und Gottesdienst machen können, damit das Volk rein bleibt, damit die Stadt rein bleibt, damit Gott geehrt wird. Denn der Gottesdienst muss dauerhaft stattfinden. Wusstet ihr, dass jeden Tag, also 2 Opfer wurden mindestens jeden Tag gebracht, morgens und abends und dazwischen ganz viele andere, aber diese Opfer von morgens und abends, die waren unglaublich wichtig, denn darin lag die Gnade. Der Mensch konnte eigentlich nur zu Gott kommen, weil jeden Tag Opfer gebracht wurden. Deswegen lesen wir Hebräer, als Jesus kam und das allmächtige Opfer brachte, sich selbst, diese Opfer erst aufhörten und nicht mehr nötig sind, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Das heißt, die Opfer waren nötig für die Gegenwart Gottes. Sobald die Priester nicht mehr opfern konnten, weil die Leviten das Feuerholz nicht brachten, weil sie wiederum ackern mussten, weil die Menschen drumherum sie nicht mehr versorgt haben, dann brach der Gottesdienst ein. Das heißt, die eigentlich mit dem Gottesdienst in Anführungsstrichen an sich nichts zu tun hatten, wenn sie ihren Dienst nicht taten, über einen langen Zeitraum sorgt das dafür, dass der Gottesdienst aufhörte. Das gilt auch uns. Die kleinsten Dinge, die wir vielleicht nicht als wichtig empfinden, können dafür sorgen, dass wir unser Werk nicht tun. Oder, Entschuldigung, das Werk Gottes nicht tun. Jeder Einzelne ist wichtig und dafür braucht es Ordnung, dafür braucht es einen Platz und da, wo du bist, da darfst du treu handeln und sein. Das heißt, die Freude, die sie erleben, bleibt dort nicht stehen, sondern sie führt in die Treue hinein. Und Treue hat etwas mit Bleiben zu tun. Treue hat etwas mit Verantwortung zu tun, die ich vor Gott habe und trage, jeder für sich. Das heißt, die Erneuerung, die hier stattfindet, sie prägt den Alltag. Deswegen sage ich sonntags, das reicht nicht. Wenn du sonntags Wort Gottes hörst, wenn du Sonntag hoffentlich auferbaut bist, wenn du hier rausgehst und sagst, ich hatte Freude an Gott, Freude an seinem Wort, dann darfst du das in die Woche hineintragen und dort schauen, wo du das nutzen kannst, wo du dort letztendlich Gottesdienst, wahren Gottesdienst feiern kannst, indem du sein Werk weiterführst. Also Erneuerung prägt immer den Alltag, denn sonst ist es keine echte Erneuerung, sondern sonst ist es Gefühl, sonst ist es Begeisterung, also Gefühlsbegeisterung, aber es ist nicht tragfähig. Tragfähig ist das, was Gott in uns wirkt. Das heißt, deswegen kann ein Paulus im Gefängnis sitzen und ganz bestimmt nicht grinst er von einem Ort zum anderen und sagt, oh, ist das schön hier. Aber er kann sagen, Freude am Herrn habe ich. Und deswegen kann ich das hier nicht einfach nur in Missmütigkeit ertragen, sondern ich kann so selbst darin meine Freude an andere weitergeben. Also sie ist unabhängig von der Situation, weil sie von Gott und aus der Erneuerung, aus dem Wort Gottes kommt. Das heißt, wahre geistliche Reife, geistliche Erneuerung, sie zeigt sich tatsächlich im Alltag. Wir können nicht sagen, Gott hat in uns etwas bewegt, wenn es nicht sichtbar wird. Es wird immer sichtbar, wenn Gott etwas bewegt. Es zeigt sich in Verlässlichkeit und Treue. Wenn Gott mir Dinge anvertraut hat, dann darf ich das tun, darf ich dort das tragen, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Es zeigt sich auch in beständigem Glauben. Und Glauben meine ich nicht dieses, ja, ich glaube, sondern Glauben drückt sich wieder in unseren Handlungen aus. Wenn ich glaube und vertraue, dann wird das in meinem Leben sichtbar. Und es zeigt sich im treuen Dienst. Wenn ich geistliche Reife erlebe, dann darf ich dort dienen, wo ich auch vielleicht sogar nicht unbedingt unterstützt werde, wo ich vielleicht sogar Steine in den Weg bekomme. Aber wenn ich weiß, dass es der Dienst ist, den mir Gott gegeben hat, dann darf ich dort dienen in Treue. Das ist geistliche Reife, die wir aus dem Wort Gottes und vom Geist Gottes bekommen. Das heißt, Gott sucht ganz gewiss nicht Begeisterung. Wir dürfen uns an ihm begeistern. Wir sollen. Und ich glaube, es führt auch zu Begeisterung. Aber es ist nicht das Eigentliche, sondern Beständigkeit und wahrhaftige Treue. Und die können wir nur erlangen, wenn wir im Wort Gottes bleiben und im Geist Gottes bleiben, in Christus bleiben und er in uns. Nur das führt letztendlich zur wahrhaftigen und beständigen Treue. Die kann ich nicht erzeugen, die kann ich nicht erzwingen, die kann ich nicht erreden, sondern die muss ich mir erringen durch Lesen des Wortes Gottes, durchs Gebet und durch die Gemeinschaft, die wir haben miteinander und mit Christus. Und so ist das Ziel all dieser Wiederherstellung nicht der Mensch, nicht sein Schutzraum, nicht die Stadt, sondern es ist Gott. Er ist das Ziel aller Wiederherstellung. Es geht immer um ihn. Das heißt, nicht die Mauer ist der Höhepunkt. Die Einweihung, da geht es nicht um die Mauer an sich, sondern es geht darum, wo sie sich treffen, wenn sie über diese Mauer laufen im Lobpreis. Es geht um die Anbetung Gottes. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, unser Zweck ist die Anbetung Gottes in allen Belangen. Und wenn wir seinen Willen tun, wenn wir das tun, was er möchte, das ist die wahre Anbetung, die er haben will. Das heißt, die Erneuerung ist vollendet, wenn Gottes Volk ihm freudig und beständig ehrt. Und die Erneuerung ist vollendet, wenn Christus in dein und in mein Leben kommt. Denn in Kapitel 13, in der nächsten Predigt, in der übernächsten, dann erleben wir, dass die Erneuerung tatsächlich nicht hält. Bei all dem Aktionismus, bei all den guten Ordnungen fehlt etwas und das ist Jesus Christus. Das heißt, wenn du Jesus Christus nicht kennst, dann kannst du kein Leben führen, das ihn ehrt. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Und so möchte ich mit dieser Frage enden. Steht Gott wirklich im Mittelpunkt meines Lebens? Diese Frage darfst du dir stellen, diese Frage musst du mit Gott beantworten, ringen und schauen. Und letztendlich, wenn du dazu ein Ja findest, dann muss es in deinem Leben sichtbar sein. Denn wenn es in deinem Leben nicht sichtbar ist, dann solltest du weiter ringen und darüber nachdenken, steht Gott wirklich im Mittelpunkt meines Lebens? Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied zu seiner Ehre.